Servus Josef.
Servus Tom.
Wir wollen uns heute ein bisschen unterhalten über die Europameisterschaft und über die Spiele, die gestern am Samstag, dem 15. Juni waren. Wir nehmen auf heute am Sonntag, den 16. Juni. Und ja, da ist ja einiges los und ich weiß nicht, ob du damit mitgehst, aber ein langweiliges Spiel habe ich bisher noch nicht gesehen bei dieser Europameisterschaft.
Nee, eigentlich nicht. Die waren zwar alle ziemlich unterschiedlich, aber mittlerweile fallen Tore, gell? Schnelle Tore. Wir haben ja das schnellste
Sehr
Tor.
Schnelle Tore.
Sehr schnelle Tore. Wir haben das 1:0 gesehen, der Albaner. Gestern noch, 22, 23 Sekunden,
ich weiß jetzt gar nicht,
ja, bei Rami. Also wirklich kein 0:0 und kein langweiliges Spiel. Also wir sind voll im Flow, sagt man doch mittlerweile,
so
oder?
So ist es, ja. So ist es. Dann würde ich sagen, legen wir einfach los chronologisch und hinterher da die dich gerne noch ein bisschen ausfragen, weil du warst am Freitag bei den schottischen Festspielen in München,
ja,
zu Gast.
Genau.
Sportlich hat es nicht so gut geklappt für die Schotten, aber ich glaube
stimmungsmäßig. Die haben Party gemacht ohne Ende.
Ja,
es war irre.
Aber ja. Nicht gespannt.
Ja.
Gut, aber legen wir los. Gestern die erste Partie des Tages, Schweiz gegen Ungarn, 3:1. Ganz kurz zusammengefasst, die Schweiz in der ersten Halbzeit klar überlegen. 2:0 zur Pause. Ja, dann haben sie es ein bisschen schleifen lassen. Ungarn ist gekommen und wie das so ist, dann hat Ungarn das Momentum gehabt, hat dann den Anschlusstreffer gemacht. Und dann teilweise die Ungarn mit absolutem Powerplay, so 10, 15 Minuten, sowas die Größenordnung. Und dann quasi am Ende dieser Druckperiode die Schweiz mit Embolo, der dann noch seine Manschette verloren hat.
Genau.
Mit dem 3:1.
Den kennen wir doch, oder? Embolo in Gladbach, glaube ich. Gladbach, Schalke?
Also bei mir klingelt irgendwas Richtung Gladbach, aber ich bin
ja Gladbach war er auch, Gladbach war er auch, nee. Gladbach, ich glaube Schalke auch, ja. Und spielt jetzt, weiß ich jetzt gar nicht, wo er jetzt unterwegs ist, aber war schon immer ein guter Stürmer, finde ich, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Und der ist ja, glaube ich, nach einer langen Verletzungsphase jetzt zurückgekommen. AS Monaco ist er jetzt übrigens.
AS Monaco ist er, ja.
Nach einer langen Verletzungsphase ist er zurückgekommen, da haben sich alle gefreut. Er war übrigens, da hat es recht, er war bei Gladbach unter bei Schalke davor.
Genau, er war Schalke.
Da sieht man, wer
zu besseren Zeiten.
Zu besseren Zeiten. Ja, auf jeden Fall somit die Schweiz auf dem Papier relativ souverän mit 3:1 ins Turnier gestartet. Zumindest in der zweiten Hälfte war es nicht ganz so souverän, aber hey, am Ende des Tages haben sie es gerockt.
Aber Tom, vielleicht müssen wir nur über den Torschützen zum 1:0 sprechen. Clubfans, aufgepasst. Da haben sie gestern einen Stürmer gesehen, der ja vor zwei Jahren Nürnberg gespielt hat, ein Jahr, der Quatvo Dua. Ich war völlig überrascht, dass der in der Nationalmannschaft spielt. Weil in Nürnberg, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, war er jetzt nicht so der Reißer, der Bringer.
Und vorhin hast du noch einen anderen Begriff gebraucht.
Welchen denn?
Hydrant.
Hydrant, ja. Ja, er war immer, ja, hat so eine eingegrenzte Spielfläche gehabt im Großen und Ganzen, auf der er sich bewegt hat. Aber gestern, das Tor hat er natürlich klasse gemacht. Aber das war natürlich auch super Steckpass auf ihn. Also das war schon ganz fein, war schon klasse gemacht. Und spielt jetzt in Bulgarien, ja, und hat sich anscheinend gut entwickelt.
In Razgrad.
Ja, ich glaube, der spielt ja international. Also ist ein junger Mann noch, ja, und hat anscheinend viel Potenzial. Also,
ja, 27 ist er.
Das 27 ist er? Okay. Ja. Ist er schon 27? Okay.
Ah, ist 10 noch als jung, komm, Josef.
Ja, genau. 27 geht noch.
27 geht noch als jung durch.
Ja. Ja, aber die Schweizer insgesamt finde ich immer überraschend. Sind sie so stark? Ich glaube es jetzt fast nicht, weil da trotzdem so Spieler dabei sind wie Widmer aus Mainz und Vargas aus Augsburg. Also die haben natürlich klasse Spieler wie den Xhaka und Jan Sommer. Aber also ich kann es mir nicht vorstellen, dass die so stark sind. Also ich denke mal, die Deutschen werden das dann schon machen.
Das wollte ich gerade fragen. Schweiz und Ungarn sind ja jetzt die beiden restlichen Teams aus der deutschen Gruppe, also außer Deutschland natürlich und Schottland. Wen würdest du da jetzt noch als stärker oder als stärksten Gegner der Deutschen ansehen? Glaubst du, die Schweiz ist stärker als Schottland, Ungarn stärker als Schottland?
Ja, auf jeden Fall. Also du hast es ja gesehen am Freitag, also die Schotten, das ist jetzt, glaube ich, kein Maßstab.
Ja, die waren auch irgendwie einfach nicht gut drauf. Ich weiß nicht. Immer 2 Meter weg vom Mann und immer schön brav zugeschaut.
Ja, also das war echt enttäuschend. Aber du hast ja gesehen, das sind ja, wer spielt da bei großen Clubs? Das ist der Robertson, das ist der McTominay in Manchester. Also das ist schon fast alles. Und also ich glaube, die Ungarn und die Schweizer sind schon eine andere Kategorie, wobei ich denke, dass die beide machbar sind, denke ich mal.
Also keine Todesgruppe.
Nee, also kann man nicht vorstellen. Und ich denke mal, dass vielleicht sogar die anderen beiden auch schaffen dann irgendwie, also die Schotten sind dann mit Abstand. Ich kann mir sogar, vielleicht irgendeine Konstellation sogar vorstellen, wo das dann die drei ersten ziemlich punktgleich sind in der Gruppe, wenn die Deutschen mal dann unentschieden spielen oder patzen oder so. Aber die Schotten, glaube ich, sind da chancenlos.
Das heißt, wenn ich jetzt das, was du gesagt hast, richtig interpretiert, hast du sagen, Deutschland Gruppensieger, Schweiz auf Rang 2.
Ja, so denke ich, ja. Aber man muss erst mal am Mittwoch schauen, also gegen die Ungarn. Wie gesagt, das sagen ja alle Nationalspieler selber, waren 3 Punkte und jetzt geht's weiter. Und die Ungarn haben ja eine klasse Mannschaft. Szoboszlai, Liverpool, also das sind schon tolle Spieler.
Ja. Und der Torhüter war auch ziemlich gut gegen die Schweiz. Der hat auch ein paar gute, der Gulaschi.
Gulaschi, ja, das ist aber schon immer ein toller Torwart. Ja.
Gut, und Orban ja eigentlich auch mit einer ganz guten Partie, außer am Schluss da hat
er dann. Beim Embolo-Tor, ja genau, ja, das hat er aufgelegt.
Hat er aufgelegt. Ja. Gut, aber passiert auch am Guten. Jo, dann am etwas späteren Nachmittag haben wir eine Partie gehabt, die eigentlich von der Namhaftigkeit durchaus auch das Zeug dazu hat, Finale oder Halbfinale Minimum zu sein, nämlich Spanien und Kroatien. Und das fand ich durchaus spannend. Also ganz kurz mal zusammengefasst, Spanien führt 3-0 zur Pause, hat den Spielverlauf meiner Meinung nach nicht wiedergegeben, den sehe ich als sehr ausgeglichen an. Also Kroatien gerade nach dem 1-0, nach dem 2-0 jeweils mit absoluten Großchancen. Und das 3-0 haben sie dann am Ende auch über die Zeit gebracht, dann gab es ein bisschen Aufreger mit dem Elfmeter, der dann, wo es erst hieß, der wird wiederholt und dann war klar, nee, der wird nicht wiederholt. Ja, indirekter Freistoß für Spanien, weil ein Kroate, Perisic, glaube ich, zu früh in den 16er
im Strafraum war, genau. Beim Elfmeter, ja.
Aber das ist ja sehr untypisch, wenn man sich mal die Zahlen anschaut. Kroatien in dem Spiel gegen Spanien mit 53% Ballbesitz und 16-11 Torschüssen, also Spanien eigentlich so früher ja immer so die absoluten Ballbesitz, die absolute Ballbesitzmannschaft.
Iniesta-Zeiten und so weiter.
Das war jetzt halt weniger Tiki-Taka und mehr Konter.
Ja, anscheinend haben sich da umgestellt, wobei sie immer noch gute ballverliebte Spieler haben. Also das haben wir gesehen. Und sie haben einen guten Stürmer. Der Morata hat mir schon immer gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Der kommt mir immer ein bisschen schlecht weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Der ist groß, schnell, hat man gestern wieder gesehen bei dem Tor. Das war ja ähnlich wie das Schweizer Tor, das erste Tor. Also Steckpass durch, eiskalt natürlich. Also Spanien ist ja wie immer für mich ein Top-Favorit. Und da spielt auch mein Lieblingsspieler mit, der Rodri.
Ja,
Manchester City. Also ich finde den...
Der macht lauter so Toni Kroos Gedächtnispässe und es ist jetzt sehr positiv gemeint.
Ja.
Also die stehen beide da hinten drin, haben den perfekten Überblick über dieses Spiel und können den Ball halt auf den Zentimeter genau wohin auch immer servieren.
Und wie der schon daherkommt, also so groß, so im defensiven Mittelfeld, da merkst du so ein Bollwerk, aber trotzdem ein super Fußballer. Die wollten ja die Bayern mal haben. Also dass sie so einen nicht kriegen, das ist mir schon klar. Also der kann bloß zu Man City gehen. Also das ist ein wirklich ein ganz toller Fußballer.
Und dann noch eine Randnotiz. Spanien mit 2 klassischen Flügelstürmern, wo ich jetzt auch in der Analyse gelesen habe, die haben halt so viel Dampf da draußen gemacht, dass in der Mitte auch etwas mehr Platz war für Rodri und Morata. Und der rechte Flügelspielstürmer, der Yamal mit 16 Jahren und ein paar zerquetschten.
358 Tage. Ach, dann hat er bald Geburtstag.
Aber korrigiere mich, der jüngste Spieler bei einer EM, oder?
Genau. Haben es geschrieben, ja, genau.
Jüngste. Also dafür, dass die EM nicht so alt ist, haben wir jetzt schon etliche Superlative. So den höchsten deutschen Sieg, das schnellste Tor, den jüngsten Spieler.
Hat die Vorlage gegeben zum 13-0, glaube ich, gell? Ja, vom Carvajal. Die Flanke, genau. Also mit 16 und knapp 17, das ist schon Wahnsinn. Aber das ist ja bei den Spaniern üblich. Pedri, also die haben immer wieder diese jungen Spieler. Und
also sind für mich jetzt natürlich auch ein Top-Favorit, und zwar, weil sie eben nicht mehr nur ihr Ballbesitz Tiki-Taka machen, sondern weil sie eben wie gegen Kroatien auch spielen können. Das heißt, durchaus auch mal den Gegner kommen lassen. Wie gesagt, Kroatien mit mehr Ballbesitz, Kroatien auch mit mehr Torschüssen. Ja, und dann haben sie kommen lassen und haben sie halt teilweise mit blitzschnellem Umschaltspiel dann ausgekontert. Und defensiv brutal stabil.
Ja.
Also diszipliniert und stabil hinten drin, das war schon beeindruckend.
Aber findest du nicht, dass Kroatien einfach trotzdem ein bisschen überholt ist bei der ganzen Geschichte. Also Perisic, wenn der immer wieder kommt, der spielt jetzt, glaube ich, in der Türkei. Modric natürlich nur Real, oder?
Ja, ja, ja.
Ich habe das Gefühl, da kommt nicht viel nach.
Man hat so das Gefühl, die hatten so ihre goldene Generation. Ja. Das waren die, die Vize-Weltmeister geworden sind. Und wann war das noch gleich?
2018, glaube ich. 2018. Ja, gegen Frankreich, freilich. 2018 gegen Frankreich, ja.
Und Seitdem hat man so das Gefühl, da kommt jetzt nicht mehr so viel Namhaftes nach. Also, ja, ich meine, nicht falsch verstehen, es sind schon gute Kicker.
Perisic ist nicht, immer ein guter Spieler.
Ja, aber also, Perisic ist ja auch schon ungefähr 53, oder?
Ja.
Na, wie alt ist er denn? Lass mich nicht lügen.
35.
Ja. Korrekt. Also,
die haben bei den Bayern schon gut gefallen. Also da hat man bei Wolfsburg gut gefallen, bei den Bayern, das ist Inter Mailand, glaube ich, dann. Also Tottenham, ja, das ist ein klasse Kicker. Aber ich habe immer das Gefühl, die bleiben ein bisschen stehen. Und zum großen Wurf reicht es einfach nicht. Das ist, glaube ich, reicht es auch dieses Mal nicht.
Da bin ich bei dir. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Jo, dann kam ein Spiel, auf das ich entgegengefiebert habe. Ich habe es vorhin schon kurz gesagt, ich bin durchaus Italien-Sympathisant seit vielen, vielen Jahren. Seitdem wir in meiner Kindheit sind wir grundsätzlich im Urlaub nach Italien gefahren. Also ganz klassisch Gepäck ins Auto und ab an die Adria, also wie man sich's vorstellt. Ja, und dann...
Hast du Italien-Trikot zu Hause? Nee.
Ich hatte mal welche, aber da komme ich nicht mehr rein. die Zeiten sind vorbei. Wobei die immer sehr schick waren. Die waren immer modisch, waren die sehr schön.
Tolle Farbe,
muss man sagen.
Ja.
Auf jeden Fall, wo ich schon als Kind war, dann sind sie immer natürlich mit ihren Azzurri-Trikots am Strand rumgelaufen. Das erste Großturnier, an das ich mich wirklich erinnern kann, war die WM 1990. Wo dann natürlich mit dem Finale in Rom und Stata Italiana von Gianna Nannini und so weiter und natürlich noch mit dem deutschen WM-Titel. Also egal, auf jeden Fall seitdem.
War das Toto Schillaci?
Glaube ich.
Ja, das war Toto Schillaci, glaube ich. Ja, ja. Den kenne ich nicht mehr.
Auf jeden Fall habe ich mich auf das Spiel gefreut und wie soll ich sagen, es hat, glaube ich, irgendwie 28 Sekunden oder was gedauert. Dann sind die Italiener hinten gelegen.
Ja.
Durch, wie heißt es so schön, einen Einwurf, da lernst du eigentlich in der D-Jugend, dass du den nicht so machst.
Ja, das haben sie eiskalt ausgenutzt, die Albaner, das muss man ganz ehrlich
sagen. Also auch richtig gut gemacht dann vom Schützen.
Ja, aber die waren völlig überrascht. Und der Trainer getobt draußen.
Ja, zu Recht.
Irre.
War ja auch Wahnsinn, ich weiß nicht, ob du das noch gesehen hast dann hinterher, dann haben sie auch mal gezeigt, in dem Stadion, Gelsenkirchen war das, glaube ich, oder?
Nein, wo war jetzt das?
Dann Dortmund.
Dortmund war es, genau.
Ja, so das Gleiche, aus bayerischer Sicht.
Dass die aufs kein
Dortmund sagen. Okay, jetzt kommt Fanpost aus dem Ruhrgebiet, ich sehe schon. Sie wollten mal zeigen, wie viele Albaner im Stadion sind und wie das Stadion gebebt hat, also wirklich gebebt hat. Und dann haben sie die Kameraeinstellung gezeigt auf den italienischen Trainer und in dem Moment, wo dann das 1-0 fiel, da hat es nur gewackelt.
Das ist ja irre, da kriegst du richtig Angst, oder?
Also irgendwie 50.000 Albanien-Fans in dem Stadion. Ja, wie gesagt, die haben dann gesehen, dass ihr Team sehr schnell das 1-0 gemacht hat und dann hat Italien aber aufgedreht. Also das muss man echt sagen. Und ja, Viertelstunde später stand es dann schon 2-1 für Italien.
Ja.
Und also durchaus mit sehr schönen Toren. Und dann gab es tatsächlich noch ein paar andere Chancen für Italien in der ersten Halbzeit. Also da war Italien auch dem 3-1 deutlich näher als Albanien dem Ausgleich. In der zweiten Hälfte haben es die Italiener dann ein bisschen schleifen lassen, haben sich ein bisschen aufs Verwalten konzentriert, haben zwar schon noch die eine oder andere Chance gehabt, aber Albanien dann auch und ich glaube in der 89. oder 90. Minute
diese Riesenchance
für Albanien,
ja.
Da war es dann nochmal ganz knapp davor.
Wobei, wenn der Donnarumma auf dich zukommt, den reinzulegen aus dem Winkel war schon extrem schwierig und der hat dann glaube ich auch noch ein bisschen erwischt an der Schulter, also die haben natürlich einen klasse Torwart, das muss man natürlich auch sagen. Also das ist für mich mit der beste Torwart.
Auf jeden Fall, am Ende hat Italien dann das 2-1 über die Zeit geschafft. Und ich sage mal so, als Italien-Sympathisant oder Fan, wie auch immer du es bezeichnest, ist es total erfrischend, der italienische Mannschaft zu sehen, die nicht im 4-4-2 Catenaccio sich ein 0-0 ermauert, bis in der 80. Minute einen Elfmeter schinden und dann dieses 1-0 über die Zeit bringen, sondern auch nach dem 2-1 haben die weiter Gas gegeben und wollten noch Tore machen. Wie gesagt, zweite Halbzeit war dann immer ganz so.
Aber sind sie für dich ein Titelfavorit oder können sie den Titel verteidigen?
Ich fühlte mich gut unterhalten, als ich heute im Kicker gelesen habe, dass Italien jetzt auf jeden Fall ein in den Kreis der Titelanwärter gehört. Ich habe hier das Zitat mal rausgeschrieben. Ruhig, abgeklärt, selbstsicher und erdrückend strebte das wie auf Knopfdruck hochgefahrene Ensemble von Trainer Luciano Spalletti nach der perfekten Antwort, also auf das 1:0. Ich finde es ein bisschen früh, die jetzt zum Titel mit Favoriten zu machen. Ja, doch,
mit Favorit sind die immer.
Für also, dich schon?
Ja, immer. Also, selbst wenn sie keinen guten Fußball spielen, aber das, die haben irgendetwas, da gewinnt man Titel. Und das haben sie vor 3 Jahren gezeigt, bei diesem Finale in England, in London gegen die Engländer.
Aber es pendelt ja mal so ein bisschen so, vor 3 Jahren den EM-Titel geholt. Und wann war das letzte?
Ja, 22 waren sie
dabei. Wann war das letzte Spiel Italiens in einer Weltmeisterschafts-K.O.-Runde?
Weiß ich gar nicht.
2006,
das Finale. 2006, okay, ja.
Also
ja.
Du hast jetzt in Italien eine Generation Fußballfans, die sich nicht erinnern kann, dass Italien in der WM in der Endrunde steht. Ja. Also es ist alles möglich. Das ist Italien, aber sie haben jetzt natürlich.
Sie gehören aber immer dazu.
Also sie gehören immer dazu, aber sie haben jetzt ja nicht die ganz großen Topstars drin, also schon gute
Kicker. Das ist ja manchmal gar nicht so schlecht.
Also die Chiesa, Tabarella, der Jorginho, das sind schon gute. Aber wenn dein Top-Nummer 1 Stürmer der Scamaccia ist von Atalanta Bergamo, es ist jetzt vielleicht mit einem Morata oder mit einem Havertz und so weiter vielleicht
nicht vergleichbar. Ja. Aber immer noch besser als Inzaghi.
Ja, da hast du wieder recht. Ja. Nein, nicht falsch verstehen. Also gerade die Antwort und was da gerade der Barella gezeigt hat gestern, das fand ich schon echt gut. Ja. Ich finde es trotzdem ein bisschen früh zu sagen, jetzt sind sie auf Niveau mit den absoluten Top-Teams.
Nächstes Spiel gegen Spanien, oder?
Nächstes Spiel ist gegen Spanien. Ja. Das wird absolute Weichenstellung.
Ja, das wird toll. Und da haben die Spanier noch nicht gewonnen. Also da werden sie vielleicht wieder auf Unentschieden spielen, das kann sein, die Italiener. Dann wären sie ja beide durch.
Bin gespannt, wie sie die Einwürfe dann machen.
Ja.
Vielleicht ein bisschen anders.
Genau.
Okay, aber jetzt mal andersrum gefragt. Albanien, die waren ja durchaus in der zweiten Halbzeit, waren die da. Die hätten den Ausgleich machen können. Hattest du die dann doch so stark erwartet?
Eigentlich nicht, weil da spielt ja der Klaus Casula mit, Darmstadt 98.
Ja.
Er sitzt auf der Bank und das ist einmal so ein Zeichen, denke ich mir, an Qualität. Das ist jetzt nicht despektierlich, aber das ist halt so ein Zeichen, wo spielen die Leute eigentlich? Mhm, und Casula wurde mal Paderborn, ich weiß es gar nicht. Aber trotzdem, okay, dann wenn man da wieder schaut, dann sind es trotzdem teilweise bei Spitzenclubs und so. Das ist halt, der Trainer ist ja, ist ein Portugiese, glaube ich, hat bei Arsenal gespielt, früher war sehr erfolgreich, Champions League gewonnen und so weiter. Also der hat schon was draus gemacht aus der Mannschaft, wobei ich sage, ich glaube, Albanien ist nach der Vorrunde raus.
In der Gruppe mit Spanien, Italien und
Kroatien. Also da musst du schon noch dazu jetzt nach der Anfangsniederlage, ich kann mir das nicht vorstellen, dass die weitergehen. Das ist wie Schottland, du hast trotzdem immer wieder Mannschaften dabei, wo du sagst, nach der Vorrunde ist da einfach Schluss. Ja.
Das sind einfach das
Level. Aber in der Gruppe wird es natürlich spannend. Italien, Spanien, Kroatien, klar. Das ist so wirklich eine tolle Gruppe. Ja,
da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Jawohl, was ist für dich bisher, du hast ja wirklich viele, wenn nicht alle Spiele gesehen, die stärkste Mannschaft, die du bisher gesehen hast? Ist es Deutschland? Oder ist das Spiel gegen Schottland da für dich jetzt nicht der Maßstab?
Ja, also es war schon toll, aber ich denke mal, das ist jetzt, wie du sagst, nicht unbedingt der Maßstab. Also so zu starten, das ist schon Wahnsinn eigentlich. Die Euphorie jetzt, das hat man ja haben wollen, die ganze Geschichte. Aber sie gehören natürlich auch zu den Favoritenkreis. Sogar, ich denke mal, Halbfinale ist da auf jeden Fall machbar. Wobei, du musst ja dann den Weg anschauen. Also dann war da vielleicht im Viertelfinale Spanien und im Achtelfinale Dänemark, glaube ich, ist ein möglicher Gegner. Thomas Müller hat auch gesagt, da kannst du immer mal wieder, du hast einen schlechten Tag, da gehört viel Glück dazu. Aber Spanien natürlich, Deutschland, alle, die eigentlich gewonnen haben, außer der Schweiz, glaube ich. Also da muss schon viel passieren, glaube ich, dass die ins Halbfinale kommen.
Ja, da bin ich bei dir. Also,
wir werden heute ja noch sehen, also heute Abend spielt England.
Ja. England-Serbien heute Abend.
England-Serbien, da werden wir sehen.
Spannendes Ding.
Jetzt dann die Niederländer. Gegen Polen, ja. Also.
Und um 18 Uhr, um es nur komplett zu machen, haben wir dann Slowenien gegen Dänemark.
Ja. Aber ich denke mal, England und Holland halte ich auch für ziemlich stark, obwohl sie jetzt nicht diese, diese tollen Namen auch haben. Da spielt der Frimpong mit. Der hat ja in Leverkusen überragend gespielt. Also mich wundert es immer, dass sie das nicht auf die Nationalmannschaft übertragen können teilweise. Aber das ist ja ein klasse Spieler.
Ja gut, und die Engländer haben schon auch ein, zwei, die kicken können.
Phil Foden ist ja irre, was der spielt.
Und Harry Kane und Maguire spielt, glaube ich, nicht mehr.
Nein, da hab ich's richtig im Kopf. Ist leider verletzt.
Kein Maguire-Bashing, das ist zu billig. Ja, wunderbar. Ich wollte noch fragen, du warst ja am Freitag eben in der Allianz Arena in München, du warst im Stadion mit dabei, du hast die Stimmung dort erlebt, hast vorhin schon ein bisschen was gesagt. Wie war das denn so? Wie waren denn die Schotten so drauf nach dieser doch deutlichen Klatsche?
Ach, denen hat das gar nichts ausgemacht. Und wir haben das Ehrentor durch Toni Rüdiger gefeiert. Wie verrückt, irre, da sind die Bierbecher geflogen durch die Gegend. Also sie waren auch vorm Spiel, da sind alle durcheinander gelaufen. Also das ist ja bei Länderspielen ohnehin eine andere Atmosphäre als bei Vereinsspielen. Das ist alles so familiär. Wirklich. Also da, mir hat einer gesagt, das ist so ein Spiel, da brauchst du eigentlich keine Polizei und keinen Ordner. Das läuft einfach. Das ist so locker drauf und die trinken da ein bisschen was. Ich weiß nicht, war das alkoholfrei, das Bier? Keine Ahnung. Ich habe keins probiert. Die schauen dann natürlich drauf, dass die nicht allzu besoffen sind. Aber das war so eine tolle Atmosphäre. Vor dem Stadion, im Stadion auch. Also ganz Nationalhymne, die haben die schottische Hymne gesungen, das war ja Wahnsinn. 15.000 da in der Kurve. Aber auch die Deutschen, da war auch, muss man sagen, alle bei der Nationalhymne dabei. Und wenn man 5-1 gewinnt, ist natürlich die Stimmung immer gut.
Ja. Jetzt hast du die deutsche Mannschaft dort natürlich etwas intensiver wahrgenommen und auch außerhalb, sag ich mal, des Blickwinkels der Kamera. Wir am Bildschirm haben ja bloß das, was die Kamera uns zeigt. Du hast ja den kompletten Überblick gehabt. Wo siehst du da beim deutschen Team Stärken und wo siehst du noch Baustellen?
Also ich bin nicht überzeugt von der linken Abwehrseite, vom Maximilian Mittelstädt. Sagen ja alle, der hat tolle Saison gespielt. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich habe den in Nürnberg gesehen gegen die Ukraine. Da war er auch nicht so toll. Obwohl, das ist ja ohnehin unsere schwache Stelle. Mhm. Also, ob du den David Raum bringst oder ihn, ich glaube, das sind jetzt beide, mit Vorsicht jetzt gesagt, keine Weltklasse-Spieler. Was gut ist, ist natürlich auch Toni Kroos, Wahnsinn, wie der dirigiert, ein Stratege. Und die zwei Jungen natürlich, die probieren es halt immer wieder. Gell?
Also Wirtz und Musiala,
die probieren es halt immer wieder, da drauf zu gehen. Gündogan war auch gut. Man muss jetzt mal sehen, wie das so weitergeht. Aber ich habe, was ich gut gefunden habe, ist, dass er komplett gewechselt hat, nach einer Stunde schon, und diese Leute gebracht hat, die auch für die Startelf in Frage kommen. Also Sané war da, Füllkrug, Wahnsinn, das Tor zum 4:0, also das war ein Schlag war das. Dann hat er noch gebracht den Pascal Gross, da bin ich mir nicht ganz sicher, ist das einer für die Startelf? Weiß ich nicht, bin mir nicht sicher. Ich weiß jetzt, wen hat er da noch gebracht? Emre Can, natürlich, und der schießt gleich das Tor. Also solche Spieler gebracht, die er dann jederzeit auch bringen kann, denke ich mal. Also er hat schon mal jetzt mal so 15, 16, wo er sagt, wenn was passiert, wobei ich sage, der hat seine feste Mannschaft, das war ja offenes Geheimnis, mit wem er spielt. Und so ist er gekommen. Also es war schon wirklich, das macht Appetit auf mehr. Aber wie gesagt, Ungarn am Mittwoch, wird nicht so einfach, denke ich mal.
Ja, ich denke, die Ungarn werden wahrscheinlich auch defensiv ein bisschen kompakter stehen und wahrscheinlich auch ein bisschen aggressiver auch auf Wirtz und Musiala und so zugehen. Bin immer gespannt, wie die sich da freilaufen können, weil das sind ja durchaus zwei, die auch mal 2-3 Meter Platz zum Laufen brauchen. Wenn sie den haben, da sind sie ja der Hammer, weil sie unglaublich schnell sind, unglaublich ballsicher sind.
Aber es ist auch so, wenn man enger Mann ist bei ihnen und so, dann sie vertrippeln sich dann ab und zu mal. Also das hat auch gegen die Schotten super geklappt. Die sind in keinen Zweikampf gekommen, die Schotten. Ja. Aber gegen die Ungarn, die werden da ganz anders draufgehen auf die beiden. Und dann hast du wieder ein Spiel, wo die nicht so überragend sind. Ja, das ist auch drin. Da müssen halt andere ran. Da muss man da Sané ran oder
Füllkrug,
ja. Also das war echt Wahnsinn, wie der reinkommen ist. Und da richtig, hast du gesehen, der brennt.
Der hat eine Power.
Der hat das Abseitstor noch gemacht.
Ja,
das,
nach der Müller-Flanke.
Ja. Also, das ist wirklich ein Mittelstürmer. Hat mir fast besser gefallen als der Havertz, muss ich sagen. Ja.
Ist er der klassischere Mittelstürmer?
Ja, richtig. Ja. Havertz ist eher so 10,5, so pendelt ein bisschen. Ja.
Aber das heißt, wenn ich jetzt so unser eigenes Gespräch hier mir ein bisschen durch den Kopf gehen lasse, dann haben wir eigentlich eine gewisse Parallele zwischen Spanien und Deutschland, nämlich eine Variabilität. Also beide, anders als in früheren Zeiten, können beide nicht nur einen Stiefel runterspielen. Spanien kann natürlich dieses Kurzpass-Ding machen, kann aber auch einfach ein schnelles Konterspiel machen und Deutschland hat seine Zaubermäuse vorne drin, aber wenn es nicht hilft, hast halt auch einen Füllkrug
mit Flanken.
Gehen. Ja. Ja. Hast Flankenmaschinen wie Kimmich und Verlagerungsmaschinen wie Kroos.
Ja.
Also auch sehr große Variabilität.
Also der Kroos hat das wirklich alles im Griff.
Spricht schon für beide.
Der hat wirklich alles im Griff. Der dirigiert da seine Jungs im Hintergrund ein bisschen. Also das schaut schon gut aus immer.
Und wenn du dir unsere gestrige Folge anhörst, laut den Damen des FC Ergolfing, der attraktivste Spieler in der deutschen Nationalmannschaft.
Toni Kroos?
Ah, sagen die.
Ich dachte Niklas Füllkrug.
Na, der hat anscheinend bloß den besten EM-Song mit diesem Ballermann-Schlager.
Genau, richtig. Torpedo irgendwie sowas, oder?
Was weiß ich.
Ja, Toni Torpedo, glaube ich.
Da bin ich raus.
Ja, genau. Richtig.
Okay, wunderbar. Dann würde ich sagen, soll es das für heute gewesen sein. Wir freuen uns jetzt auf die Spiele, die heute noch kommen. Wie schon erwähnt, Polen gegen Niederlande, Slowenien gegen Dänemark und natürlich vor allem Mittwoch. Heute Abend das Spitzenspiel des Tages, würde ich mal sagen. Serbien, immer ein unangenehmer Gegner gegen England. Und danach ist in England entweder Feierstimmung oder ganz großes Trübsal.
Oder schottische Stimmung.
Oder schottische Stimmung. Wobei die Schotten, hast du gesagt, waren ja gut drauf.
Ja, auch nach der Niederlage, ja, genau. Ich glaube, bei den Engländern wird es anders ausschauen als bei den Schotten, glaube ich.
Ich glaube, ja.
Ja.
Ja, ich glaube, bei den Engländern ist es vor allem dann immer wieder dieses Déjà-vu, weil die Erwartungshaltung ist ja eine andere. Die gehen in jedes Turnier rein mit der Erwartung, jetzt reißen wir's.
Muss man aber auch mit so einer Mannschaft.
Ja, natürlich.
Ja.
Und die Schotten gehen halt rein mit der Erwartung, wir haben eine gute Party.
Und die haben gutes Bier.
Also, ja, das hast richtig. Du in den ganen Interviews mit den Schotten des Szeners, so Bayerischer Rundfunk und so weiter, gefällt's ihnen hier, friendly people, great beer.
Ja. Das war so. Dann ist alles gut.
Dann ist alles gut.
Genau.
Josef, ich sag danke.
Bitte?
Und bis zum nächsten Mal.
Alles klar, servus.
Servus. Ciao.